Psalm 46, das ist heute der Text. Und ich will ihn einmal vorlesen nach der Schlachter-Übersetzung. Psalm 46. Dem Vorsänger von den Söhnen Korachs auf Alamot ein Lied. Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum, die Wohnung des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird dir helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker toben, die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern, ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr der Herrscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mir jetzt die nötige Ruhe verschaffst, mir die richtigen Worte gibst und dass du unsere Herzen öffnest und dass du uns hören machst, was du uns sagen möchtest in diesem Psalm 46. Amen. Es gibt eine Aussage von Gott, die kommt immer wieder in der Bibel vor. Speziell natürlich im Alten Testament, aber auch sonst. Was ist es, was Gott seinem irdischen Volk immer wieder sagt und immer wieder mitteilt? Er sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und das heißt doch eigentlich, dass Angst und Furcht immer wieder ein Teil von uns Menschen ist. Uns immer wieder irgendwo oder immer irgendwo einen Platz findet. Ob das bei den Israeliten damals so war oder ob es heute bei uns so ist. Wir kennen doch alle gewisse Befürchtungen, Ängste, Nöte, Verunsicherungen. Und wenn Gott zu uns Menschen spricht, fürchte dich nicht, was bietet er dann halt an, um diese Furcht zu überwinden? Und die Antwort lautet, sich selbst. Mich hat nun interessiert, unter welchen Umständen oder zu welcher Zeit dieser Psalm geschrieben wurde, um den es heute geht. Und um diese Umstände besser zu kennen, oder wenn man die Umstände besser kennt, dann kann es auch helfen, die Botschaft des Psalms besser zu verstehen. Und viele Psalme sind ja von Einzelpersonen geschrieben. Da ist der König David der bekannteste wohl, der bekannteste Liederdichter oder modern würde man ausdrücken, der Songwriter. Und diese Psalmen dann sind dann ganz besonders von den persönlichen Erfahrungen geprägt. Die momentane Situation des Schreibers, sein Erleben mit Gott, seine Erkenntnis über Gott, wie Gott handelt, wie Gott ist. Und das wird dann in diesen Liedern verarbeitet. Und unser Psalm ist heute etwas anders. Er wird oder wurde von mehreren Personen geschrieben. Den Söhnen Korachs. Er berichtet jetzt nicht von einem einzelnen Erlebnis, von einer einzelnen Person. Er widerspiegelt das ganze Erleben eines ganzen Volkes. Es geht hier nicht um eine Einzelperson, obwohl uns natürlich dieser Psalm persönlich ansprechen kann, ganz einzeln, aber es geht hier um das ganze Volk, um sein Volk. Es geht um seine Gemeinde Israel und damals und auch heute, es geht ihm um seine Gemeinde Jesu. Also wahrscheinlich wurde dieser Psalm zur Zeit König Hiskia geschrieben. Und König Hiskia war ein ein König, der war Gott wohlgefällig. So heißt es zum Beispiel im 2. König über ihn: Er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Nur jetzt zum Unterschied, zum Beispiel im letzten Vers des Richterbuches können wir lesen: Und sie taten, was recht war in ihren eigenen Augen. Nein, König Hiskia tat, was recht war in den Augen des Herrn. Ganz wie sein Vater David getan hat. Er schaffte die Höhen ab und er zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera-Standbilder um und zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israels ihr geräuchert und man nannte sie Nechushtan. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war, weder nach ihm noch vor ihm. Er hing dem Herrn an, wich nicht ab und befolgte die Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm und überall, wo er hinzog, hat er gelingen. Und er fiel auch ab vom König von Assyrien und diente ihm nicht. Und dieses Assyrien, das war damals eine Weltmacht mit einem unschlagbaren Heer. Und dieses Heer mit seinem König Sanherib zog jetzt heran und belagerte Jerusalem. Vorher hatten die Assyrer das Nordreich praktisch platt gemacht. Israel war geteilt in ein Nordreich und ein Südreich. Und jetzt wendete er sich zum Südreich an die Hauptstadt Jerusalem. Und gegen dieses Heer hatten die Israeliten keine Chance. Sie waren hoffnungslos unterlegen. Und König Hiskia tat das einzig Richtige. Er betete zu seinem Gott und setzte seine ganze Hoffnung auf diesen Gott Israels. Er bat um Hilfe in dieser großen Not und bat um Errettung aus der Hand dieses Königs Sanherib. Und Gott erhörte dieses Gebet. Denn als sie am Morgen aus dem Fenster blickten, oder besser über die Stadtmauern, waren die Assyrer weg. Sie sind abgezogen. Sie trauten kaum ihren Augen. Ein Wunder ist geschehen. Gott bewirkte nun, dass Sanherib hörte, dass Unruhen sind in seinem eigenen Land, gegen ihn auch. Und die Eroberung von Jerusalem, die brach er einfach ab, packte seine 7 Sachen wieder zusammen und kehrte in sein Land zurück. Wenig später wurde dann er dort von seinen eigenen Söhnen umgebracht. Aber für die Jerusalemer war das ja völlig unlogisch. Also einen sicheren Sieg einfach aus den Händen geben. Es war völlig unerklärlich, völlig unfassbar für sie. Es war ein Wunder. Gott handelte. Gott wirkte. Und als sie diese wunderbare Rettung sahen, dann konnten sie wirklich jubeln und singen, wie es in Vers 2 heißt: Gott ist unsere Zuversicht und unsere Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Ich möchte also diesen Psalm jetzt in 3 Teile teilen. Eigentlich wie er auch im Wort in 3 Teile geteilt ist, nämlich durch dieses Selah. Ich habe da gegoogelt, was bedeutet überhaupt dieses Selah? Selah ist ein oft wiederkehrendes Tonzeichen in dem Psalm. Es wird interpretiert als Angabe eines Ruhepunktes im Gesang oder als Schlusszeichen einer Strophe oder als Zeichen für ein Zwischenspiel. Und eine Auslegung hat mir da besonders gut gefallen. Da hieß es, es heißt oder könnte heißen: Stopp, halte ein, denk nach über das, was ihr gesungen habt. Es ist doch bei uns auch oft so, dass wir etwas singen, wir kennen die Lieder, wir kennen sie auswendig oder fast auswendig und man weiß eigentlich gar nicht mehr so genau, was man eigentlich wirklich singt, diese Bedeutung. Also diese 3 Strophen sozusagen, die erste Strophe vom Vers 1 bis 4, Gott ist ein Helfer in Nöten. Die 2. Strophe, Vers 5 bis 8, Gott ist mitten unter uns. Und die 3. Strophe, 9 bis 12, Gott ist allmächtig. Der Vers 1 gibt nun diese normalen, üblichen musikalischen Anweisungen, für wen er geschrieben wurde. für diesen Vorsänger oder vielleicht Dirigenten oder Chorleiter, von wem er ist, von diesen Söhnen Korachs, und dass das Lied in einer hohen Stimmlage oder in einer jungfräulichen Stimme gesungen und vorgetragen werden soll. Aber ab Vers 2 kommen die Schreiber gleich zur Sache. Es wird klar, dass Gott der Grund ist, dass sie sich nicht fürchten brauchten. Weil Gott ist unsere Zuflucht, schreibt er, unsere Stärke, unsere Helfer, bewährt in Nöten. Er ist diese Stärke, wo sie immer Zuflucht finden konnten. Und er ist diese Stärke, wo wir immer Zuflucht finden können. Wir haben in Gott einen Helfer in unseren Nöten. Und wir brauchen uns nicht zu fürchten, wenn die ganze Welt Kopf steht. Wir stehen jetzt natürlich nicht direkt vor einem Krieg, so wie die Israeliten vor ihrer Vernichtung standen. Keine feindliche Armee bedroht uns jetzt. Die Schweizer fahren nicht die Panzer auf. Und die Deutschen kommen nicht mit dem U-Boot über den Bodensee. Unser Ländle, da ist alles friedlich und ruhig, oder? Und trotzdem kann man sich ja verängstigen. Trotzdem kann man sich vor Kriegen fürchten. Wenn in Saudi-Arabien eine Raffinerie in die Luft fliegt, dann wird bei uns der Benzin teurer. Also wir spüren auch diese Auswirkungen eines Krieges irgendwo anders. Und es gibt auch genügend Gründe, dass man sich ängstigen kann, dass man verunsichert ist, dass man sich fürchtet. Ich denke, das kennen wir doch alle. Wenn alles oft drunter und drüber geht, was bietet dann noch Sicherheit an? Oder was bietet Beständigkeit an, auf die man sich dann noch verlassen kann? In diesem Durcheinander der Israeliten bekennen nun die Psalmisten, und das können wir auch bekennen, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, unsere große Hilfe, darum fürchten wir uns nicht. Und in diesem Psalm sehen wir, dass Gott nicht die Schwierigkeiten und die Ängste und Befürchtungen und die Nöte einfach wegnimmt. Nein, wir leben nun mal in einer Welt voll Schwierigkeiten. Wir leben in einer Welt, wo man Angst bekommen kann oder wo wir uns Sorgen machen. Sorgen um den Arbeitsplatz zum Beispiel. Sorgen um unsere Kinder. Oder ich muss sagen, ich mache mir Sorgen um meine Kinder und Enkelkinder, ob sie noch wirklich zu Jesus umkehren können. Das ist mir eine Sorge. Oder wir haben vielleicht sogar Angst vor Krankheit. Oder sogar vor dem Tod. Obwohl wir sagen, ja, dann sind wir bei Jesus. Es ist trotzdem, man weiß es nicht genau, wie wird es sein? Es kann Unsicherheit bringen. Oder man hat Probleme am Arbeitsplatz. Ich habe jetzt nun das Privileg, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Aber wenn ich mich zurückerinnere an früher, wie viele Probleme gab es da oft in der Firma. Wie viele Missstände. Ich kann mich erinnern, dass ich oft dann ins WC gegangen bin, um zu beten. Das kann sein. Oder man hat Probleme mit dem Chef. Außer man ist sein eigener. Probleme mit Mitarbeitern. Oder man hat Probleme in der Ehe. Oder in der Kindererziehung. Es gibt viele Situationen, die uns in eine Notlage bringen können. Es scheint ganz normal, dass auch diese Nöte Christen treffen. Es ist irgendwie normal. Der große Unterschied zu anderen Menschen ist, dass wir diesen Ängsten und Nöten, die uns treffen, etwas entgegensetzen können. Nämlich Gott. Gott selbst, er ist unsere Zuversicht und unsere Stärke. Ein Helfer bewährt in Nöten. Oder wir kennen Jesus, wir glauben an Jesus. Jesus ist unsere Zuversicht, unsere Stärke. Ein Helfer bewährt in Nöten. Nun ist es vielleicht schon möglich, dass es gerade nicht so läuft bei dir. Vielleicht winkst du es innerlich ab und bist entmutigt und denkst, alles schöne Worte, aber die nützen mir jetzt momentan nichts. Da möchte ich sagen, schau zurück auf dein Leben. Oder wie es im Wort heißt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie viel Mal er schon eingegriffen ist, hat, wenn alles trostlos erschien. Oder wenn du einen Tiefpunkt erreicht hast, dass du denkst, tiefer geht es nicht mehr. Gott hat wieder geholfen. Jesus hat wieder geholfen. Oder schau auf die Geschichte der Gemeinde. Wo hat Gott schon in den letzten Jahrzehnten oft eingegriffen? Hat gehandelt, hat geführt und vielleicht aus schwierigen Situationen herausgeführt. Und wenn dir jetzt gar nichts einfällt, gar kein Wunder, was du erlebt hast in der letzten Zeit, so denk daran, das größte Wunder ist, dass du an Jesus Christus glauben darfst. Dass wir das erkannt haben, was am Kreuz von Golgatha wirklich für uns passiert ist. Also es kann nicht immer alles glatt laufen. Und trotzdem, Gott ist größer als wie die größte Not. Gott ist unsere Zuversicht. Jesus ist unsere Zuversicht. Jesus ist unser Helfer in großen und in unseren Nöten. Die zweite Strophe. Gott ist mitten unter uns. Wenn nun Gott unsere Zuversicht und unsere Stärke und unsere Hilfe ist, der Grund, warum wir uns jetzt nicht fürchten müssen, dann muss Gott uns nahe sein. Ein Helfer, der weit weg ist, der nützt ja nichts. Ein Helfer, der nur gelegentlich erreichbar ist, nützt uns nichts. Ein Helfer, wo wir vielleicht 2-3 Monate auf einen Termin warten müssen, der nützt uns nichts. Darum richtet jetzt der Psalmist oder die Psalmisten ihren Blick auf die Stadt Jerusalem. Und sie bekennen im Vers 6, Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Selbst wenn jetzt diese Völker herum toben, sagt er, oder sagen sie, Gott ist mitten unter uns. Und sie haben das erlebt, dass Gott mitten unter ihnen ist. Dieses unbezwingbare feindliche Heer, das sich vor der Stadt lagerte, um die Stadt dem Erdboden gleichzumachen, musste weichen, weil Gott mitten unter ihnen war. Der Feind musste unverrichtete Dinge wieder abziehen. Und darum können die Psalmisten bekennen, der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Das war ihre wahre Sicherheit. Nicht diese hohen Mauern und diese starken Mauern, nicht ihre eigenen Waffen oder diese Befestigungsanlagen der Stadt. Nicht das war ihre Sicherheit, sondern Gott in ihrer Mitte. Das war ihre Sicherheit. Und wisst ihr auch, dass wir besonders Begnadigte sind? Gott ist nicht nur unter unserer Mitte. Nein, er wohnt in jedem Einzelnen. Er wohnt in jedem Einzelnen, der an Jesus Christus glaubt. Weil Jesus nun für unsere Sünden gestorben ist, weil wir freigesprochen sind von der Schuld, kann jetzt Gott durch den Heiligen Geist in uns Wohnung nehmen. Er hat es versprochen. Und hat das Versprechen gehalten. Ein jeder Einzelne gehört zu ihm. Und somit, wenn wir uns versammeln, dann dürfen wir sagen, Jesus ist in unserer Mitte. Weil er in jedem Einzelnen wohnt. Jesus ist in unserer Mitte. Und Jerusalem war so lange unbezwingbar, solange Gott in ihrer Mitte war. Die Stadt konnte nicht wanken. Aber ich sagte, war. Weil nur gut 100 Jahre etwa später haben sie diesen Gott ihrer Zuflucht und ihrer Stärke, der in ihrer Mitte wohnt, vergessen. Sie haben sich nicht mehr an das Wort Gottes gehalten. Er war nicht mehr das Zentrum ihrer Anbetung. Es kamen andere Könige, die nicht diese Beziehung zu Gott hatten wie Hiskia. Das Volk fiel ab von seinem Gott. Ihrem Verhalten nach waren sie vielleicht noch religiös. Vom Verhalten her hat vielleicht noch alles gestimmt, äußerlich. Aber innerlich waren sie weit weg von Gott. Ihr Herz war weit weg von Gott. Und Gott musste sich abwenden. Jerusalem wurde erobert, zerstört und sie mussten ins Exil nach Babylon. Es stellt sich jetzt natürlich die Frage, wo war Gott, als die Römer das Volk massakrierten, als sie den Tempel zerstört haben im Jahre 70, oder da, wo die Juden selbst im Zweiten Weltkrieg so massiv und brutal verfolgt wurden. Hat Gott sie verlassen? Das glaube ich nicht. Nein, er hat sie nicht verlassen, denn er ist treu, er liebt sein irdisches Volk. Aber er musste dem Volk den Rücken kehren, weil sie ihm den Rücken gekehrt haben. Und zwar so, dass sie sogar seinen gesandten Sohn ans Kreuz geheftet haben und so massiv abgelehnt haben. Und das sollte auch für uns eine Warnung sein, glaube ich. Dass wir bemüht bleiben, gemeinsam, dass Jesus immer im Zentrum zu haben. Im persönlichen Glauben genauso wie im Gemeindeleben. Jesus in unserer Mitte, Jesus unter uns. Das ist wohl das Wichtigste. Und es gibt in der Offenbarung eine Gemeinde, die Gemeinde in Laodicea. Da steht Jesus draußen vor der Tür der Gemeinde und klopft an. Das scheint es zu geben. Jesus war nicht mehr in ihrer Mitte, sondern er stand draußen und klopfte an. Aber er klopft an, er will ja der Mittelpunkt unseres Lebens sein, der Angelpunkt, der Drehpunkt, das Zentrum von jedem Einzelnen und von der Gemeinde. Er bietet sich an, immer wieder. Er ist treu. Und wir können gemeinsam darauf achten, dass Jesus immer das Zentrum der Gemeinde bleibt. Solange Gott in Jerusalem wohnte, war Jerusalem sicher. Solange Jesus der Mittelpunkt der Gemeinde ist, ist auch seine Gemeinde sicher und sie kann nicht vom Bösen überwunden werden. Lassen wir Gott mitten unter uns sein. Er kennt alle unsere Gefühle. Er kennt unsere Sorgen und Nöte, unsere Ängste, Befürchtungen. Und nichts ist zu groß und nichts ist zu klein, als dass Gott nicht weiß, wie er mit dem umgeht. Dann ist und bleibt Jesus unsere Zuversicht, unsere Sicherheit, unsere sichere Burg. Zur dritten Strophe, Vers 9 bis 12. Gott ist allmächtig. Da heißt es im Vers 9 und Vers 10, kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Auf den ersten Blick scheinen diese zwei Verse irgendwie im Widerspruch zu stehen. Einerseits hier einen Gott, der Verwüstungen anrichtet, also er tritt als Kriegsherr auf, und andererseits der Kriege beendet, die Waffen zerstört und als Friedensstifter auftritt. Und dass Gott als Kriegsherr auftritt, steht meistens im Alten Testament und oft auch in den Psalmen. Wir lesen, dass Gott den Auftrag gibt, dass ganze Völker vernichtet werden sollen. Dieser Gedanke befremdet uns doch irgendwie, wo es doch eigentlich heißt, wir sollen unsere Feinde lieben. Aber diese Aussage über Gott steht, glaube ich, nicht ohne Grund in der Bibel. Sie beschreiben eine Seite von Gott, von der Gott wollte, dass wir sie auch kennen. Und das ist nicht nur eine Aussage des Alten Testaments, nein, auch im Hebräerbrief steht zum Beispiel, schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Schrecklich, weil Gott ein heftiger, zorniger und schrecklicher Gott sein kann. Und ebenfalls im Hebräerbrief steht, Gott sagt es dort, mein ist die Rache. Also ist er ein rächender Gott. Und Psalm 46, Vers 9 zeigt, wie schrecklich und zornig und kriegerisch auch unser Gott sein kann. Einerseits ein zorniger Gott, zornig über die Sünden der Menschen, und andererseits ein gnädiger Gott, der bereit war, seinen Sohn zu senden, um für unsere Sünden und die Sünden der Menschen allgemein zu sterben. Und ich denke, das ist die Heiligkeit Gottes. Er hasst die Sünde, sie ist ihm ein Gräuel. Er hasst das Unrecht, aber er liebt den Sünder. Er geht ihm nach und bietet ihm immer wieder eine Lösung des Problems Sünde an. Er bietet sich nämlich selbst als Löser, als Erlöser an. Und das zeigt eben dieser Vers 10, die andere Seite Gottes. Gott als Friedefürst. Sein Wille ist, dass Frieden auf Erden herrscht. Dieser Friede wurde von den Engeln bei der Geburt Jesu verkündet. Friede auf Erden den Menschen. Und auch wenn wir jetzt Jesus selbst anschauen, wie er umgegangen ist mit den Sündern, mit den Menschen, wie er geredet hat mit ihnen. Und wenn wir sein versöhnendes Handeln am Kreuz anschauen können, dann können wir sagen, Jesus ist unser Friedefürst. Römer 5 sagt zum Beispiel, dass wir aus Glauben gerechtfertigt sind. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und im 1. Thessalonicher, Jesus rettet vor dem zukünftigen Zorn Gottes, weil er den Zorn selbst auf sich genommen hat. Jesus hat den Zorn Gottes auf sich genommen. Und wir haben Frieden dadurch mit Gott. Wir können eine friedliche Beziehung mit ihm haben. Wir brauchen uns vor Gott nicht zu fürchten. Wir brauchen uns auch nicht vor Menschen zu fürchten, weil Gott größer ist. Diese zwei Seiten von Gott, die bringen wir jetzt dadurch unter einen Hut, wenn wir erkennen, Gott ist souverän. Gott ist allmächtig. Gott steht über alles auf dieser Welt. Er trägt alles und hat alles in der Hand. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin, sagt er im Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und diese Erkenntnis über Gott, dass Gott über allem steht, dass er alles trägt und alles erhält, diese Erkenntnis, die muss er uns schenken. Selbst durch auswendig Lernen können wir das nicht begreifen oder erkennen. Er muss es uns schenken, in unser Herz hinein. Aber er will, dass wir es erkennen. Er will es, dass wir wissen, dass er über alle Geschicke der Welt seine Hand hält. Er wird mit den Kriegen fertig und mit den Friedensbemühungen der Menschen fertig. Er ist der allmächtige Gott. Und über unsere persönliche Ängste und Befürchtungen, Nöte aller Art, ebenso, er ist der allmächtige Gott. Wir wissen, dass unser Gott, für unseren Gott nichts unmöglich ist. Aber das zu wissen und wirklich im Herzen zu glauben und dementsprechend zu leben, ist noch ein Schritt mehr. Wirklich im Herzen glauben. Für Gott ist nichts unmöglich. Für meinen Gott ist nichts unmöglich. Für die Juden unter Hiskia war das von ganz entscheidender Bedeutung. Sie glaubten, dass der allmächtige Gott auf ihrer Seite steht. Und sie riefen ihn in ihrer Not an, das ganze Volk. Und sie glaubten, dass er stärker ist als wie dieses gewaltige Heer von den Assyrern. Sie setzten ihre ganze Hoffnung auf die Rettung Gottes. Schauen wir noch einmal auf König Hiskia. Erstens, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er schaffte die Höhen ab, er zerbrach die Götzenbilder. Er vernichtete sogar diese eherne Schlange. Wenn man denkt, das war ein Zeichen, das Gott aufrichten ließ durch Mose. Also es war eine Anordnung Gottes, die er an Mose gegeben hatte. Richte diese Schlange auf. Aber für einen ganz bestimmten Zweck, dass sie auf die Schlange blicken und dann nicht getötet wurden von dem Biss der Schlangen. Aber dann hatte sie ihren Zweck erfüllt. Aber nein, Jahrhunderte später wurde ihr immer noch geräuchert und immer noch geopfert. Es wurde ein Götze daraus. Er ließ das Radibutz ausrupfen. Er vertraute den Herrn, dem Gott Israels. Er hing am Herrn. Er wich nicht ab von ihm. Er befolgte die Gebote, die der Herr dem Mose gegeben hatte. Und der Herr war mit ihm. Glauben wir und vertrauen wir nun, dass Gott in der Lage ist, mit unserem Unvermögen umzugehen? Glauben und vertrauen wir, dass Gott mit uns ans Ziel kommt, trotz unserer Schwierigkeiten, unserer Schwachheit, unserer Ängste und unserer Nöte? Glauben wir und vertrauen wir, dass Gott sein Reich mit uns aufrichtet? Wenn wir das glauben, dann können wir uns auf ihn einlassen, auf ihn vertrauen und ihm gehorchen. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Vers 11. Er ist der erhabene Gott. Und er ist der Grund, warum wir uns nicht fürchten müssen. Weder vor Krankheit noch Tod oder noch sonst welchen Schwierigkeiten. Denn er ist mitten unter uns. In jedem Einzelnen und mitten unter der Versammlung. Er ist das Zentrum unseres Glaubens. Er ist der allmächtige Gott, der uns durch Jesus Christus gerettet hat. Und unser Leben, jedes Einzelne von uns, und als Gesamtes, als Gemeinde, in seinen Hand hält. Wenn wir uns jetzt nun auf ihn einlassen und auf ihn vertrauen, dann können auch wir sagen, unser Jesus Christus ist unsere sichere Burg, unsere Festung, unsere Sicherheit, unser Ein und Alles. Selah, denk darüber nach. Amen.